Energie aufs Ohr, der Speicherexperten-Podcast von Memodo. Ich bin Lena, Head of Inside Sales bei Memodo. Einmal im Monat zieht es mich vors Mikrofon, um mit Energiespezialistinnen und Spezialisten über News, neue Technologien, Trends und die Energiezukunft zu quatschen. Legen wir los. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Energie aufs Ohr. Schön, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt. Ja, unser heutiges Thema ist Mieterstrom. Da wird sich der ein oder andere denken, oh, Mieterstrom hatten wir ja. Genau, wir hatten vor circa 1,5 Jahren bereits das Thema mal. Also Mieterstrom, wenn wir darüber sprechen, meinen wir der Strom, der in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Abnehmer produziert wird und nicht über das öffentliche Netz geleitet wird. Und das Thema hatten wir schon. Dennoch tut sich hier einiges und tut sich ganz viel. Und deswegen wollten wir das Thema heute nochmal aufgreifen. Und dazu habe ich heute Christoph Landeck, Abteilungsleiter Geschäftsentwicklung bei der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung, kurz ASEW, zu Gast. Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
Schönen guten Mittag, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast. Christoph, du befasst dich mit dem Thema dieser Folge, also Mieterstrom, ja auch schon länger. Magst du dich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal vorstellen? Wer bist du und was machst du eigentlich den ganzen Tag?
Ja, das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Christoph Landeck, bin 37 Jahre alt und wohne in Troisdorf, einer Stadt zwischen Köln und Bonn, und arbeite seit 8 Jahren mit dem Unternehmen des sehr langen Arbeitstitels, den du ja gerade schon genannt hast. Wir machen es kurz, es ist die ASEF. Dann ist das auch schneller erklärbar und verständlich. Ich bin studierter Volkswirt, habe schon im Studium sehr stark energiewirtschaftliche Interessen gehegt, und bei meinem Berufseinstieg bin ich dann in Richtung Energieberatung gegangen oder Beratung im Stadtwerkebereich. Ging um Thema Risikomanagement und Beschaffungsstrategien und habe dann nach 4 Jahren gesagt, jetzt machst du mal was anderes, und bin dann auf die ASEF gestoßen, die Gott sei Dank auch in Köln war, wo ich vorher quasi schon auch gearbeitet habe, und da bin ich seit 8 Jahren unterwegs. Seit 4 Jahren leite ich den Bereich der Geschäftsfeldentwicklung. Da fällt im weitesten Sinne alles rein, was mit Energiedienstleistungen zu tun hat. Und seit dem ersten Tag bin ich auch im Bereich Mieterstrom unterwegs. Vielleicht noch zu ASEF auf hohe Flügebene. Wir sind ein Stadtwerke-Netzwerk, also der Fokus liegt auf Stadtwerke, kommunale Energieversorger. Das heißt, ich werde auch sicherlich in dem heutigen Gespräch immer wieder betonen, dass ich aus Sicht der Stadtwerke spreche, und das auch einordnen zu wissen, was vielleicht da die größeren Herausforderungen sind als bei anderen Marktakteuren vielleicht.
Absolut, okay. Und ich habe es ja einleitend schon gesagt, Mieterstrom ist heute unser Thema. Ich denke, wir sollten auch noch mal 2 oder 3 Schritte vorwärts anfangen und sagen, okay, was versteht man eigentlich unter dem Begriff Mieterstrom? Ich habe es ja auch gerade so angeteasert. Und wie funktioniert denn das Modell des Mieterstroms im Kontext der erneuerbaren Energien?
Ja, wenn das so einfach zu erklären wäre, dann müsste ich das nicht seit 8 Jahren regelmäßig in der Stadtwerkewelt thematisieren. Mieterstrom, wir verabschieden uns so ein bisschen von dem Begriff Mieterstrom bei uns gerade, weil der sehr eng gefasst ist. Also wir befassen uns, oder der Begriff Mieterstrom ist eigentlich erst seit 2016, 2017 so wirklich im feststehender Begriff, weil da wir eine Förderung im Erneuerbaren Energiegesetz bekommen haben. Und da spricht, wenn man heute über Mieterstrom spricht, reden alle nur über PV, Photovoltaik und den Strom vor Ort versorgen, aber das ist bei Weitem nicht alles, auch wo es von der Historie herkommt. Und wir sehen bei uns im Netzwerk, dass Mieterstrom auf hoher Flugebene ganz viele unterschiedliche Gestaltungsformen hat. Aber der Fokus, wenn wir über klassischen Mieterstrom reden, geht es wirklich darum zu sagen, ich habe eine dezentrale Erzeugungsanlage vor Ort. Das ist die Photovoltaikanlage, auf die wir uns natürlich fokussieren wollen. Und der Strom wird vorrangig im Gebäude verbraucht. Damit ist quasi, wenn das erfüllt ist, hat man Anspruch auf die Mieterstromförderung. Noch ein paar weitere Voraussetzungen müssen da erfüllt werden. Aber damit hört es ja nicht auf, sondern der Strom wird meistens nicht reichen, um den Mieter vollend zu versorgen. Wenn der keinen Speicher hat, braucht er auch Nachtstrom. Das heißt, Mieterstrom ist komplexer, weil Strom einfach auch aus dem Netz kommt. Und die Aufgabe ist es, dieses Mischsystem aus Strom aus der PV-Anlage und Strom aus dem Netz regulatorisch, messkonzepttechnisch und abrechnungstechnisch vernünftig unterzubringen. Das verstehen wir unter klassischem Mieterstrom. Ich kann auch noch über 3, 4 andere Varianten reden. Ne? Wir kommen ja nachher noch zu einem weiteren Thema, aber ich würde sagen, wir fokussieren uns auf das, was wir unter Mieterstrom verstehen.
Du hast es gerade angesprochen, 2016, 2017 kam so der Begriff auf. Wie sieht denn jetzt, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder circa 8 Jahre her, wie sieht denn jetzt die Geschichte des Mieterstroms aus? Also gab es 16, 17 dann auch schon Projekte im Mieterstrom in Deutschland?
Die gab es damals schon häufiger. Aber ich sag mal so, wenn man 2016 Mieterstrom gegoogelt hat, kam da sehr, sehr wenig bei raus. Also dieser Begriff an sich hat seitdem erst richtig eingesetzt. Es gibt aber schon diese Konzeptlogik seit den 90er Jahren. Also ich glaube, im Berliner Umland oder Berliner Energieagentur, das waren so die ersten, die, ich sag mal, diesen Begriff irgendwo gefördert haben. Das hieß damals aber einfach nur dezentrale Versorgungskonzepte mit Stromverbrauch vor Ort. Das hieß nicht Mieterstrom, aber okay. Das Konzept ist im Prinzip genau das Gleiche. Ist historisch gesehen, kommt das aus dem BHKW-Bereich, also Photovoltaik war überhaupt nicht im Fokus, weil das einfach lange Zeit nicht wirtschaftlich war, sondern meistens ging es darum, war in einer Wärmesanierung unterwegs, habe ein Blockheizkraftwerk da reingebaut und wollte den Strom nicht einfach ins Netz einspeisen, sondern ich wollte ihn vor Ort vermarkten. So, und das war die Geburtsstunde Mieterstrom. Kein Mensch hat aber damals über Photovoltaik bisher nachgedacht. Und jetzt, 2016, ging es los, wo das dann intensiver in der Branche breitgetreten wurde. Und wenn man sich heute mal umguckt und einfach mal heute Mieterstrom googelt, es ist ein wahrer Boom. Mit dem Begriff wird exponentiell um sich geworfen und auch die Marktakteure an Dienstleistern, an Stadtwerken und was auch immer dazu kommt, ist einfach massiv geworden.
Ja. Auf jeden Fall, hat sich schon in den letzten 1,5 Jahren seit unserem letzten Podcast getan. Christoph, ich würde jetzt gern in den Mieterstrom und wie das Konzept funktioniert tiefer einsteigen. Also welche technischen Aspekte, du hast gerade die Photovoltaikanlage angesprochen, welche technischen Aspekte gibt es, aber vor allen Dingen auch vielleicht rechtliche Aspekte, müssen denn erfüllt sein, dass so ein Stromprojekt, so ein Mieterstromprojekt an den Start gehen kann?
Genau, also rechtlich sind es gar nicht so die Riesenhürden. Es gibt da ein paar regulatorische Rahmenbedingungen. Ein ganz wichtiger Begriff in dem Umfeld ist die Kundenanlage, die angemeldet werden muss beim Netzbetreiber mit einem entsprechenden Messkonzept. Das ist erstmal der Rahmen, wenn wir über richtigen Mieterstrom reden. Und in der Kundenanlage und in dem Messkonzept wird dann definiert, wie welcher Strom gemessen wird, wie kommt der Reststrom ins Gebäude, wie wird das Ganze auf die Mieter verrechnet. Und das ist quasi die Voraussetzung, dass ich einen Kundenanlagenbetreiber habe, der das Ganze regulatorisch umsetzt. Eine Herausforderung ist, dass wir sehr viele verschiedene Akteure haben. Wir haben die Mieter da drin als Letztverbraucher. Wir haben den Netzbetreiber da drin, wo die Kundenanlage angemeldet werden muss. Wir haben unter Umständen einen Messstellenbetreiber, was eine dritte Person ist. Wir haben den Eigentümer. Und da sind natürlich in der komplexen Lage der verschiedenen Marktrollen auch einige Dinge dann zu lösen, die in der Praxis gesehen dann einige Herausforderungen haben. Rechtlich ist wichtig zu sagen, vielleicht noch, dass wir hier immer, es wird immer oft Eigenverbrauch gesagt, in dem Umfeld, wir haben hier nie einen Eigenverbrauch. Eigenverbrauch heißt immer, Anlagenbetreiber und Letztverbraucher sind personenidentisch. Hier geht es immer um eine Stromlieferung und das ist halt die große Hürde. Das heißt, der Mieterstrom liefert, ist rechtlich zum Energielieferanten, wird rechtlich zum Energielieferanten mit allen Rechten und Pflichten, die dahinter stehen.
Das ist ein ganz wichtiger Satz, den du gerade gesagt hast, weil es fällt tatsächlich sehr häufig im Mieterstromkonzept im Eigenverbrauch. Es ist nicht die gleiche Person, wie du gesagt hast. Also ich beziehe ja Strom meines Mieters und damit ist er Lieferant oder meines Vermieters und damit ist er Lieferant. Ich würde noch kurz eben auf Mieter und Vermieter eingehen, weil ich denke, viele draußen wohnen vielleicht in einem größeren Wohnhaus, sehen vielleicht auch die Dachflächen und denken sich mal, könnte man ja eigentlich machen, müsste man auf den Vermieter vielleicht zugehen. Was muss denn aus Mietersicht getan werden und wofür muss auch der Vermieter sorgen, dass das Ganze umgesetzt wird? Also kann ich als Mieter auf meinen Vermieter zugehen und ihm sowas vorschlagen oder wie kommen wir sozusagen zu einem Projekt?
Also als Mieter bin ich ein bisschen davon abhängig, wie innovativ und modern mein Vermieter da ist. Zwingen kann ich zu gar nichts. Deswegen ist auch in den Jahren Mieterstrom, wie wir sie betreiben, ist der Kunde gar nicht der Mieter am Ende, sondern erstmal ist der Kunde die Wohnungswirtschaft, der ist der Kunde der Eigentümer, der muss informatorisch abgeholt werden, der muss überzeugt werden, in dieses Projekt zu investieren. Für den Mieter nachher ist das einfach nur ein alternativer Stromtarif, den er nutzen kann, der nur in seinem Haus zur Verfügung steht. Alles Weitere hat der eigentlich nichts mit zu tun. Das heißt, die Überzeugungsarbeit muss beim Eigentümer erfolgen. Ich sag mal, rechtlich passiert da ja schon relativ viel, dass die Eigentümer, es gibt PV-Pflicht auf Neubauten in bestimmten Bundesländern, die ganzen energetischen Sanierungsvorgaben, also das kommt so oder so. Ne? Und ich muss dann als Mieter nachher gucken, wenn die Anlage drauf ist, ist das auch ein Konzept, wo ich direkt davon profitieren kann, weil das ist ja auch Ziel von Mieterstrom, dass ich ohne Eigentum an der Energiewende profitieren kann, wie das der private Häuselbauer mit seiner PV-Anlage auch machen kann.
Absolut. Du hast es auch ganz gut gesagt gerade, man muss ja davon auch profitieren können. Wenn wir mal auf die Vorteile schauen, was haben denn beide Seiten und vor allen Dingen dann natürlich auch der Vermieter von einer Umsetzung so eines Mieterstromprojekts?
Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Eigentümer nicht erstmal der ist, der selbst investiert und auch nicht zum Energielieferanten wird, sondern er holt sich einen Partner an die Seite. Das ist in unserem Fall dann meistens die Stadtwerke, aber es gibt auch reichlich Dienstleister am Markt, die dabei unterstützen, sondern er möchte nur quasi Mieterstrom zur Verfügung stellen, aber nicht in die Marktrolle des Lieferanten kommen. Dann kann er seine Dachfläche verpachten an den Dienstleister, an ein Stadtwerk und hat dadurch erstmal Zusatzeinnahmen über die jährliche Dachflächenpacht. So, das ist erstmal der wirtschaftliche Vorteil, ohne dass er weitere Verantwortung dafür übernehmen muss. Und dann kommt natürlich das Thema Erfüllung gesetzlicher Vorgaben. Ne? Muss er was machen? Muss da eine PV-Anlage drauf? Also ne, man wird immer mehr dazu getrieben werden, dass die PV-Anlagen auf die Dächern kommen. Das heißt, er hat ein Eigeninteresse ohne wirtschaftlichen Vorteil, auch schon diese PV-Anlagen auf die Dächer zu bekommen. Und das, dieser Druck wird eher zunehmen. Das ist aus Sicht der Eigentümer ein möglicher wirtschaftlicher Vorteil, als auch dann, ich sag mal, Erfüllung rechtlicher Vorgaben. Und das Einzige, was beim Mieter oder das Wichtigste beim Mieter muss die Marketingformel sein, günstig, lokal und nachhaltig. Ich muss, also es ist ja so, dass ich für den Strom, der aus der PV-Anlage vor Ort verbraucht wird, keine Netzentgelte und Umlagen zahle und für den Strom, der aus dem Netz kommt, schon. Das heißt, dadurch wird der Strom, der lokal erzeugt und verbraucht wird, attraktiv und günstig. Und je höher dieser Anteil ist, desto höher kann der Preisvorteil für den Mieter sein. Aber ganz klar ist, der Vorteil muss wirtschaftlich darstellbar sein, weil nur dadurch wird es attraktiv für Mieter, diesen Vertrag auch abzuschließen.
Absolut. Ich meine, im Kontext jetzt erhöhter Strompreise hat das ganze Modell ja auch wieder an Fahrt aufgenommen. Okay, jetzt haben wir viel drüber gesprochen. Was mich aber brennend interessiert, es ist ja seit 16, 17 circa schon auf dem Plan, dass es Mieterstromprojekte gibt. Also kann ich davon ausgehen, es gibt sicher erfolgreiche Beispielprojekte in den vergangenen Jahren. Und kannst du mir da ein bisschen was von erzählen?
Genau, also auch hier reicht schnell schon mal zu googeln, wenn man das Mieterstrom und Projekte gibt, da wird man erschlagen, auch in täglichen Energie-Newslettern und so. Es gibt keinen Tag, an dem nicht neue große Projekte beworben werden. Und das zieht sich halt durch die Stadtwerkewelt, deshalb auch bei der Dienstleisterwelt, bei der Wohnungswirtschaft selbst, die da sehr aktiv ist. Da gibt es unfassbar viele positive Beispiele. Auf die Hürden kommen wir vielleicht noch. Um hier mal aus unserem Netzwerk zu berichten, haben wir hier, ich sag mal, drei Beispiele, die ich da mal anführen würde. Also wir haben beispielsweise die Stadtwerke Konstanz, die seit Jahren da sehr federführend in der Stadtwerkewelt unterwegs sind, die auch mit dem Thema intelligente Messung und Abrechnung, ne, Stichwort Smart Meter Rollout und Co., das hängt ganz eng damit verbunden zusammen, die wir immer gerne als gute Referenz nennen. In Tübingen haben wir ja sehr ambitionierte Kommunalpolitik, was es heißt, die Energiewende voranzubringen. Und da sind die Stadtwerke auch ganz stark mit an Bord, die seit Jahren auch Mieterstromprojekte dann erfolgreich umsetzen. Und bleiben wir im Süden, gehen jetzt nach Bayern, da die Infra führt, der lokale Energieversorger, ganz fortschrittliches Unternehmen, was interessante Mieterstromprojekte anbietet, da auch in der Kombination, wo nicht zwangsläufig der Versorger in die Anlagen investieren muss, sondern auch ganz bewusst die Wohnungswirtschaft sagt, ich investiere in die Anlagen und hole mir die Stadtwerke, hole mir einen Dienstleister dazu, der im Bereich der Abrechnung unterwegs ist. Da kann man auch sehr schön bei den drei auf der Homepage gucken, wie das aussieht. In Fürth gibt es auch eine Karte, wo man sieht, wie viele Mieterstromprojekte umgesetzt worden sind, wo diese sind. Und das sind drei von sicherlich noch viel mehr zu nennen, aber die würde ich erstmal in den Fokus nehmen.
Sehr cool. Also vor allem mit einer digitalen Karte hat man ja auch ein bisschen mehr Einblick. Christa, du beschäftigst dich ja auch viel mit der Akzeptanz von Mieterstrom. Wir sind ja gerade so ein bisschen schon auf die Vorteile eingegangen, wie das Ganze aufgebaut wird. Wie sieht es denn da deiner Erfahrung nach aus? Ist die Akzeptanz in der breiten Bevölkerung da? Oder gibt es ja auch einfach noch Informationsbedarf vielleicht, den man nachholen muss?
Also wenn ich überlege, meinem Vater, einem, der nicht viel mit Energie zu tun hat, ein Letztverbraucher ist, zu erklären, was Mieterstrom ist, dann kann ich auch gleich aufhören. Also es ist diesen Informationsbedarf, der geht in Richtung Wohnungswirtschaft. Das ist sehr aufwendig, was da alles hintersteht, aber da hat der Mieter am Ende nichts mit zu tun. Der Mieter möchte am allerersten den günstigsten Preis. Das ist das, was ich realisieren muss. Und wenn dieser Preis dann auch noch Nachhaltigkeit und Klimaschutz mit versorgt, ne? Weil wir ja sagen, dezentraler Strom von Dach, dann ist alles gemacht. Mehr kann ich nicht machen. Wir hatten mal ganz zu Beginn beim Thema Mieterstrom so die Idee, dass Mieter vielleicht sogar bereit sind, mehr zu zahlen als ihren klassischen Stromtarif, weil man in Nachhaltigkeit investiert, ähnlich so ein bisschen wie bei Ökostromprodukten, weil man ja einen Aufschlag zahlt dafür, dass der grün ist. Von dieser Idee haben wir uns ganz schnell verabschieden müssen. Der Preisfaktor ist der ganz klar wichtigste und das Mieterstromgesetz sieht ja auch vor, dass ich mindestens 10% unter Grundversorgung sein muss. Und eigentlich sagen wir unseren Stadtwerken, der Mieterstromtarif muss euer günstigster Tarif sein, um erstmal die Kunden zu sagen, ja, das ist mir das Wichtigste und dann kommt das Thema nach.
Kann ich jetzt bei meinem regionale oder bei meinen regionalen Stadtwerken dann auch wirklich nach Mieterstromprojekten fragen?
Genau, also wie gesagt, ich habe so Infraführt, da kann man es so sehen, da, wenn ich vielleicht irgendwie den ziehen sehe, ja, tatsächlich in dem Objekt gibt es schon Mieterstrom, dann kann ich das bei der Infraführt oder bei dem Versorger auch beauftragen. Als allererster Ansprechpartner wäre aber, wenn das nicht der Fall ist, mein Eigentümer, weil der ist dann die Schnittstelle, der mir dann sagen muss, mache ich oder mache ich nicht oder da kommt was. Der Versorger, der Stadtwerk ist dann eigentlich der Erfüllungsgehilfe dann dahinter.
Und ich hatte vorher die Frage gestellt zu Mietern, also ob da in der breiten Bevölkerung schon die Akzeptanz da ist. Wie sieht es denn aus bei den Vermietern, also wirklich bei den Inhabern der Gebäude? Ist das sehr beliebt mittlerweile nachgefragt oder ist es da auch eher noch verhalten?
Die Frage ist, ob es beliebt ist oder ob es ein Muss ist. Also die Nachfrage ist massiv von den Eigentümern. Nicht umsonst haben wir, also mittlerweile keine Ahnung, Dutzende Dienstleister, die sich da positionieren. Immer mehr Versorger, die Mieterstrom im Angebot haben. Und das ist nicht, weil das unbedingt wirtschaftlich aus Sicht des Anbieters gerade das super tolle Produkt ist. Einfach weil die Nachfrage steigt und die gesetzlichen Vorgaben vorsehen, die PV-Anlagen auf die Dächer zu bringen. Jetzt erstmal dahingestellt, wie das Modell genau aussieht. Die Anlagen werden kommen. Und es wäre ja schon schön, den Strom, wenn der auf dem Dach erzeugt wird, nicht einfach einzuspeisen, sondern schon regional vor Ort zu nutzen. Und ja, deswegen die Eigentümer sind da massiv hinterher. Nicht nur freiwillig, sondern auch ein bisschen gesetzlich gezwungen. Aber der Hype in diesem Bezug wird eher noch zunehmen.
Jetzt haben wir ja eine ganz große Neuigkeit. Das Solarpaket 1 ist raus, beziehungsweise durch den Bundestag durch. Ich glaube, da waren wir alle, haben drei Kreuze geschlagen. Wenn man sich das Solarpaket anschaut, dann soll da ja auch die gemeinschaftliche Energieversorgung an den Start gehen. Kannst du uns das jetzt auch nochmal in diesen ganzen Gesetzeskontext einordnen, was jetzt da vielleicht nochmal neu dazukommt? Und wie unterscheidet sich das dann vom klassischen Mieterstrom?
Genau, also die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung geistert ja schon seit knapp einem Jahr durch die Branche und wird als viel Allheilmittel versprochen. Und natürlich haben wir uns damit auch sehr intensiv beschäftigt. Deswegen habe ich am Anfang ja auch nochmal gesagt, was definieren wir als klassischer Mieterstrom? Was gibt es für mögliche Alternativen? Und eben diese gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, so wie die Informationen jetzt bekannt sind, soll Mieterstrom klassisch nicht ersetzen, sondern soll eine Alternative darstellen. Und vielleicht kurz Erläuterung, wie das Ganze umzusetzen oder umgesetzt werden soll. Es soll vor allen Dingen darum gehen, dass es Eigentümern erleichtert wird, die PV-Anlagen zu bauen und den Strom zu liefern. Ich hatte ja vorhin gesagt, im klassischen Mieterstromfall haben wir eine Energielieferung. Das bedeutet, der Lieferant wird rechtlich zum Stromlieferanten, zum Energielieferanten, zum Versorger mit allen Rechten und Pflichten, was das auf sich zukommt. Und in der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung soll es jetzt erstmal nur darum gehen, dass der Eigentümer den Strom, nur den PV-Strom, an seine Mieter verkaufen kann. So, kein Reststrom, keine Vollversorgung, sondern erstmal nur den Strom aus der PV-Anlage. Und für diese Lieferung würden nicht diese ganzen Versorger Aufgaben und Pflichten anfallen. Also ein bürokratischer Abbau von Hürden. Und dass dieser PV-Strom vermarktet wird. Und dann kann jeder Mieter sagen, jetzt brauche ich noch Reststrom und da hole ich mir frei einen vom Markt, ob es beim Stadtwerk ist oder bei Verivox nochmal gucken. Und dann habe ich quasi da den Reststrom drin. Das klingt aus Sicht des Eigentümers, Abbau von Hürden, klingt attraktiv. Jetzt müssen wir mal aus Sicht des Mieters gehen. Der hat auf einmal zwei Stromverträge. Ich weiß halt nicht, wenn wir heute mal unsere Stromrechnung angucken, werden die meisten die schon nicht verstehen. Und dann, warum soll ich mir dann aus Mietersicht einen zweiten Stromvertrag haben? Also macht jetzt aus meiner Sicht, wenn das so umgesetzt wird, nicht unbedingt Sinn. Und jetzt kommen wir mal aus Sicht unseres Stadtwerks dazu oder aus Sicht auch des Netzbetreibers, weil Stadtwerk hat ja einmal die Marktrolle Vertrieb, ich biete Mieterstrom an, oder halt auch die Marktrolle des Netzbetreibers, wo dann die ganze Abwicklung und Abrechnung dann erfolgen muss. Und ich hab doch als Stadtwerk dann oder als Versorger, als Mieterstromversorger eher den Anspruch, dann eine Vollversorgung zu machen. Ich möchte dem Kunden nicht nur den PV-Strom verkaufen, ich möchte nicht nur den Reststrom verkaufen, sondern eher das Gesamtpaket. Deswegen gehe ich schwer davon aus, dass in unserem Netzwerk ja die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung wird ein Thema sein. Aber als Produkt sehe ich das für Stadtwerke jetzt nicht so attraktiv. Also der Fokus liegt, glaube ich, echt auf den Eigentümern. Und da bin ich gespannt, wie das umzusetzen wird. Wir haben im Bereich Messung und Abrechnung riesen Herausforderungen, was Mieterstrom betrifft. Und dieses zusätzliche Produkt oder diese Alternative macht es nicht unbedingt leichter.
Frage wäre jetzt sowieso auch gerade gewesen, ob du das Solarpaket als gewinnbringend siehst oder ob es auch Nachbesserungsbedarf gibt. Aber jetzt hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt. Es gibt auch noch Hürden. Wir haben tatsächlich vorher auch irgendwo nur auf diese Vorteile sind wir drauf eingegangen, aber noch gar nicht auf die Nachteile. Du hast gerade schon eins angesprochen. Kannst du vielleicht noch mal kurz zwei, drei Sätze zu den Nachteilen von einem Mieterstromprojekt sagen?
Na, also die Hauptherausforderungen sind schon immer seit der ersten Stunde oder seit der ersten Stunde, wo ich mich mit beschäftige, ist Messen und Abrechnen. Marketingtechnisch sieht das immer super aus, aber dadurch, dass ich diese zwei Stromherkünfte habe, einmal aus dem Netz mit Umlagenabgaben, dann aus der PV-Anlage ohne Umlagenabgaben, was passiert bei Mieterwechsel, was passiert bei Einzug, Auszug, das setzt Prozesse an, die nicht wirklich standardisiert sind. Und ich sag mal, ein Riesengroßteil der Mieterstromprojekte sind nicht digital, sondern das passiert mit Ablesung vor Ort. Alles, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, sind alles, passt alles nicht digitale, ablesbare Projekte. Und dann wird es natürlich schwierig, wenn Ablesefehler bekommt. Was muss ich, wenn ich eine Rechnung korrigieren muss, dann muss ich alle Rechnungen korrigieren. Also da ist viel Handarbeit, tatsächlich auch viel in Excel passiert da. Und das ist, wenn ich dann irgendwie 10 Projekte habe, wird es langsam ein bisschen unübersichtlich. Von daher, das, was da regulatorisch angepackt worden ist, mit ein bisschen mehr Förderung oder jetzt auch mit der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung, ja, ist interessant. Ist aber nicht das, löst nicht das Kernproblem von Mieterstromprojekten, das schon immer Messen und Abrechnen heißt. Und da setzen wir hoffentlich jetzt ja beim Smart Meter Rollout neue Wege. Man muss dazu sagen, ich habe an dem Tag bei der ASEF angefangen, vor 8 Jahren, als das Messstellenbetriebsgesetz verabschiedet wurde. Und da sind wir sehr heroisch gestartet und haben gesagt, jetzt wird alles digital und besser. Und wir sind 8 Jahre später im Prinzip immer noch nicht, dass beim Mieterstrom der Standardfall ein intelligentes Messsystem ist, sondern eher noch was anderes.
Also du siehst definitiv Nachbesserungsbedarf noch.
Gar nicht regulatorisch, was das Solarpaket betrifft. Das wird, glaube ich, aus meiner Sicht, was jetzt nicht PV, sondern Fokus Mieterstrom, nicht viel Auswirkung haben, weil das Thema läuft von alleine. In unseren Mieterstrom-Workshops und Austauschen ist das Messstellenbetriebsgesetz viel relevanter. Dann kommen da solche Begriffe wie virtueller Summenzähler. Also es muss darum gehen, dass alle Erzeugungseinheiten, alle Mieter smart werden, ne? Im Volkslaut heißt es Smart Meter, rechtlich ist es das intelligente Messsystem. Also die Zielperspektive, ich sitze hier als Mieterstromdienstleister, drücke auf den Knopf und habe alle Werte, die ich brauche von meinen Mietern, von den Erzeugungseinheiten bei mir, dass ich abrechnen kann und dass ich Mieterwechsel, Einzug, Auszug, Lieferantenwechsel, alles standardisiert machen kann. Der Weg ist beschritten, es wird besser, der Rollout geht voran, dass wir die Technik erstmal da haben. Aber wenn die Technik da ist, heißt es auch nicht, dass es in den Software-Systemen drin ist. Aber ich hoffe, dass es nicht nochmal 8 Jahre dauern wird, bis wir da den entscheidenden Fortschritt haben. Und das ist die Kernsache, wenn es darum geht, Mieterstrom voranzubringen. Digitalisierung der Messe, der Messsysteme, der Abrechnungssysteme und der Messkonzepte.
Christoph, gibt es jetzt neben dem Vorstoß des Solarpakets auch noch andere, ja, ich nenne sie mal Energy-Sharing-Konzepte, die an Bedeutung gewonnen haben? Oder sucht der Mieterstrom noch irgendwie so seinesgleichen?
Ja, das Problem mit Energy-Sharing in Deutschland ist so ein bisschen auch die Regulatorik, ne? Also es ist ja nach wie vor nicht möglich, wenn ich bei mir eine PV-Anlage auf dem Haus habe, den Strom an den Nachbarn vernünftig zu liefern, ne? Liegt einfach darin, dass ich dann durchs öffentliche Netz gehe und sobald ich durchs öffentliche Netz gehe, fallen alle Umlagen und Steuern an. Bedeutet also, der wirtschaftliche Vorteil dieser dezentralen Erzeugungsanlage geht mir zunichte, wenn ich halt durchs Netz an Nachbarn liefere. Und ich sehe auch nicht, dass das regulatorisch gerade so angepasst wird. Also was in Zukunft kommt, sind solche Themen wie, was ist, wenn ich Überschusseinspeisung habe? Kann ich dann den Strom von meiner PV-Anlage über ein PPA, also so ein Power Purchase Agreement, sagen, ich liefere diesen Strom, der lokal ist, an mein Nachbargebäude? Es gibt da in Deutschland gerade nicht so viel, was passiert. Es gibt einen Anbieter, der nutzt so ein sogenanntes Bilanzkreismodell, das ist der Fokus auf Kommunen. Da haben wir vielleicht den Fall, dass wir eine Turnhalle haben, wo eine riesige PV-Anlage drauf kann, aber so viel Stromverbrauch gar nicht ist. Ja. Und auf meinem Verwaltungsgebäude passt die PV-Anlage nicht drauf. Also wie kriege ich diesen Strom dahin? Und da gibt es ein bilanzielles Modell, das nennt sich Bilanzkreismodell, wird, glaube ich, auch vermehrt angefragt. Aber auch da erfolgt wieder die Lieferung durchs Netz. Ne? Und da ist die Frage wieder des wirtschaftlichen Vorteils. Die Schweiz ist da regulatorisch, glaube ich, ein bisschen besser unterwegs. Da machen diese Energy-Sharing-Konzepte ja, glaube ich, schon mehr Schule. Europäisch kommt da sicherlich auch noch was, aber im Moment ist diese dezentrale Versorgungskonzepte, Mieterstrom, sehe ich da jetzt erstmal noch keine Alternativen in Deutschland.
Okay, du sagst, in anderen Ländern wird schon etwas leichter gehandhabt.
Ja, die Regulatorik ist etwas einfacher.
Okay, gut. Gibt es jetzt abseits auch von den ganzen bürokratischen Erleichterungen, was du auch gerade mit dem Solarpaket erzählt hast oder was man auch anstreben müsste, Mieterstrommodelle noch technische Innovationen? Also können wir auch uns in der Technik, du hast gerade schon ein bisschen die Digitalisierung mit reingebracht, gibt es noch technische Innovationen, die deiner Meinung nach Einfluss haben und haben müssen und kommen?
Genau, also bei den PV-Anlagen an sich, denke ich, da sind wir schon sehr weit technisch. Wir müssen auch dahin kommen, dass Speicher Standard werden. Ist noch nicht der Fall. Speicher erhöht die Direktverbrauchsquote vor Ort. Immer noch schwierig, das wirtschaftlich zu kalkulieren, wenn da keine Förderungen drin sind. Aber klar ist, irgendwo müssen Speicher dann auch technisch die Grundlage sein. Ja, die große Herausforderung wird es in Zukunft so sein, nicht nur gucken, wie kriege ich den PV-Strom an die Mieter, sondern wie mache ich das gesamte Energiesystem, mehr Familienhaus, intelligent und wie optimiere ich das? Da kommen noch so Themen, da sind E-Autos im Keller, da kommt eine Wärmepumpe rein. Und dieses Zusammenspiel der ganzen Techniken, das ist die große Herausforderung, die einmal technisch zu funktionieren hat. Da gibt es auch ein paar wieder regulatorische Rahmenbedingungen von Steuerbarkeit der Verbrauchseinrichtungen und so. Bis hin auch das dann abzurechnen. Wo möchte ich den Strom haben? Möchte ich den lieber bei den Mietern haben? Möchte ich den lieber in der Wallbox haben oder zum Betrieb der Wärmepumpe? Und dieses Gesamtsystem, Strom, mehr Familienhaus, da ist sicherlich technisch und auch softwareseitig noch Optimierungspotenzial.
Und jetzt zum Abschluss nochmal, Christoph, eine Meinung oder eine Haltung von deiner Seite. Wie sieht denn deiner Meinung nach die Zukunft der Mieterstrommodelle aus? Vor allen Dingen jetzt auch natürlich nochmal in Bezug vom Solarpaket 1. Siehst du es eher als rosig an, also dass es Auffahrt nochmal gewinnt oder eher düster?
Wenn man rosig auf Wirtschaftlichkeit bezieht, mit ich verdiene als Anbieter Geld, noch schwierig, noch verhalten. Wenn ich Mieterstrom von der engen Fassung loslöse und ich nenne es PV-Konzepte für die Wohnungswirtschaft, ob das ein klassischer Mieterstrom ist, ob es eine Überschussvermarktung ist oder gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, wenn man dieses Ganze darunter fasst, ja, dann kommen wir nicht an dem Thema vorbei. Also der ganze Markt drängt darauf hin, die regulatorischen Vorschriften, die Gesetzgebung, da führt kein Weg dran vorbei. Irgendwann auf jedem Neubau kommt die PV-Anlage und den Bestand holen wir nach. Von daher, Herausforderungen gibt es reichlich, ja, auch wenn man das Thema rosig auf die Wirtschaftlichkeit bezieht. Aber dass das jetzt groß bremst, dass da keine Anlagen gebaut werden, das glaube ich nicht. Von daher wird das irgendwann der Standardfall sein. Und wir hoffen, dass wir, ich sag mal, die Abwicklungsherausforderungen so langsam nachziehen, dass das irgendwann ein Standardprodukt wird.
Sehr gut. Das stimmt uns, glaube ich, auch alle sehr positiv. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn ihr Eigentümer seid, klickt euch durch. Danke dir, Christoph. Jetzt wäre sowieso noch die Frage, magst du uns noch verraten, wo unsere Hörerinnen und Hörer, wenn man denn vielleicht sogar auch Eigentümer ist, noch was zu deiner Arbeit vielleicht auch lesen kann und zur Arbeitsgemeinschaft und natürlich auch weitere Informationen zum Mieterstrom bekommen kann?
Genau, also wir haben alles bei uns transparent auf der Homepage asew.de. Da gibt es auch beispielsweise einen kleinen Erklärfilm. Mieterstrom, wir machen jetzt auch morgen einen Erfahrungsaustausch Mieterstrom, da haben sich 50 Stadtwerke angemeldet. Also unser Job ist es, die Stadtwerke fit bei dem Thema zu machen, und an die Eigentümer appelliere ich natürlich, fragt bei euren Stadtwerk vor Ort. Also wir haben knapp 400 Mitglieder, das sind noch nicht alle, wir können da noch sicherlich mehr als verdoppeln, aber zu den meisten der 400 oder 380, wo wir gerade stehen, hatte ich schon Kontakt zum Thema Mieterstrom, und das wäre aus meiner Empfehlung der erste Ansprechpartner, zu sagen, na, was habt ihr denn da, können wir da was machen? Und dann gibt es sicherlich die Möglichkeit, dann auch da über dem Wege alle weiteren Informationen zu erhalten.
Super. Vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Christoph, war wieder ein sehr, sehr spannendes Thema.
Ich danke dir auch dafür. Er hat sehr viel Spaß gemacht und freue mich dann auf die Veröffentlichung.
Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und alle Infos, die Christoph uns jetzt gerade genannt hat, hinterlegen wir natürlich wie immer und stellen euch diese bereit. Und ich kann nur appellieren, googelt nicht nur, wenn ihr Eigentümer seid, vielleicht auch, wenn ihr Mieter seid. Ihr werdet vielleicht sogar überrascht, was ihr machen könnt. Ich sage auf jeden Fall für heute wieder vielen Dank fürs Reinhören. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal zuschaltet. Bis dahin, tschüss und baba.